Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit der Schauspielerin, Sängerin und Musical-Darstellerin Daniela Ziegler. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Wie war die Vorstellung gestern Abend?
Gut, war sogar ziemlich gut. Wir waren irgendwie alle sehr gut drauf, weil es eine Cut-Show war.
Was
oder eine
das?
Doppel-Cut-Show. Es fehlten einige Darsteller wegen Krankheit.
Aha.
Und muss man diese Stellen ja irgendwie ersetzen durch die Swings. Swings sind Darsteller, die alle Rollen übernehmen können, außer den Hauptrollen. Und die dann eingebaut werden in alles. Und aber die haben auch nicht ausgereicht. Das heißt also, Dance Captain, die sozusagen die Verantwortung tragen für die laufenden Vorstellungen, die springen dann ein. Und da gab es auch eine Vorstellung, da ist die Laura Roberts, die ist dann von einem Kostüm ins nächste, Frauenkostüm, Männerkostüm, Frauenkostüm und hat immer Rollen übernommen. Und das ist natürlich, das macht auch Freude, also es macht auch Spaß, obwohl es für die wahnsinnig anstrengend ist.
Also natürlich. Seit Mitte November 2018 läuft in Stuttgart Anastasia, dieses Musical, in dem Sie mal wieder eine Gräfin spielen?
Nein, Entschuldigung, ich bin die Zarenmutter, also Gräfin.
Frau Ziegler, ich wollte mich gerade selbst zart korrigieren in die Zarenmutter. Eine Romanova,
ja,
die wie viel Aufwand erfordert, Abend für Abend auf die Bühne zu bringen?
Sie meinen jetzt maskentechnisch und so, also das Normale, eine Stunde mit Maske und Perücke aufsetzen und Kleider und so weiter. Und in diesem Fall ist es so, dass die Figur das Stück beginnt und dann im ganzen ersten Akt nicht wieder vorkommt. Sondern
was machen
ersten,
Sie in der Zeit?
Da sitze ich und beschäftige mich mit irgendwelchen anderen Dingen oder esse noch was, weil ich kann immer vor der Vorstellung nichts essen, da bin ich zu nervös. Dann kommt meine Kollegin Jacqueline Braun oft zu mir in die Garderobe, die dasselbe Schicksal hat wie ich. Die fängt mit mir auch das Stück an und kommt erst wieder im zweiten Akt. Es gibt immer irgendwas.
Ist das ein Problem? Die Spannung muss man ja ein Stück weit dann doch immer erhalten, wenn einfach nichts zu tun ist.
Ja, das ist insofern ist diese Figur sehr anstrengend zu spielen. Das haben auch jetzt meine Covers entdeckt, weil man natürlich sich erstmal hochbringt für den ersten Auftritt.
Ja.
Und dann hat man eine Stunde, fast anderthalb Stunden mit der Pause, die normal ist, also fürs Publikum auch, Zeit. Und dann muss man sich wieder aktivieren. Das heißt, ich singe mich dann wieder kurz ein und ich mache irgendwelche Übungen, dass ich also meinen Pegel wieder hochbringe.
Wie viel Zeit brauchen Sie nach einer Vorstellung, um runterzukommen?
Ja, also ich habe so eine Regel, eigentlich genauso lang, wie die Vorstellung dauert. Das heißt, in diesem Fall sind es knappe drei Stunden und so lange brauche ich auch, bis ich dann wieder unten bin.
Das heißt vor 1 Uhr nachts kommen Sie nicht ins Bett?
Nee, 1:30, 2 ist so normal.
Ja.
Und heute Morgen war es sehr früh.
So ist es halt.
Aufzustehen.
Frau Ziegler, seit 3 Monaten stehen Sie in Stuttgart auf der Bühne in dem Musical Anastasia und Ihre junge Kollegin Judith Kaspari, die die Hauptrolle spielt, hat über Sie, Frau Ziegler, Folgendes gesagt.
Also ich glaube tendenziell, dass sie eine unfassbar starke Frau ist, die einfach eine riesige Aura hat und auch ausstrahlt. Also für mich ist das eine ganz wundervolle Kollegin, die mich in den letzten Monaten irgendwie auch total an die Hand genommen hat, in jeder Szene, die wir zusammen spielen, ja.
Das waren in genau 16 Sekunden, Frau Ziegler, jede Menge Komplimente.
Das hat sie aber sehr schön gesagt. Danke, Judith.
Also starke Frau, ja? Stimmt.
Ja. Naja, man sagt das immer so, aber für die Stärke braucht man natürlich auch Stärke.
Aura? Ich meine, Aura, man kann es vielleicht von daher ableiten, Sie haben wirklich ganz viele Gräfinnen und Adlige und Menschen gespielt, die irgendwas Hochherrschaftliches auch auf der Bühne vermitteln sollen. Und dazu braucht man ja auch eine gewisse Außenwirkung, denke ich mal zumindest.
Ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also Aristokratinnen werden mir immer wieder angeboten, von Kaiserin über Königin bis Gräfin, wie Sie sagen. Aber das hat, glaube ich, zu tun mit einer Präsenz auf der Bühne.
Mhm.
Das kann man selbst natürlich am schlechtesten beschreiben, was das ist. Aber es muss etwas sein, was mir immer wieder alle bestätigen. Ich trete auf und der Raum ist gefüllt.
Die war schon immer so, diese Präsenz? Oder hat die
war
sich
schon
im Laufe der Jahre
sehr
entwickelt?
Früh, hat sich aber im Laufe der Jahre natürlich verändert auch. Ja? Ja, natürlich, man spielt ja auch andere Rollen.
Ist aber mit das größte Pfund, das man als Schauspielerin mitbringen kann,
das
vermute ich mal.
Das ist etwas, ich sag das jetzt mal hochgegriffen, Charismatisches, was man nicht lernen kann, sondern das hat man oder man hat es nicht.
Ja, wobei Ihre Anfänge als Schauspielerin insofern so einfach nicht waren, weil ich glaube, Ihr Vater war grundsätzlich dagegen, ja, dass Sie das werden. Dann haben Sie sich in München in einer Schauspielschule beworben, die haben gesagt, nö.
Freiburg-Schule war das, ja.
Dann haben Sie erstmal Theaterwissenschaft begonnen zu studieren in München, mhm, und dann kam Bochum.
Und dann bin ich aber, das war eher ein Alibi-Studium, also
in München.
Mhm. Ich war die ganze Zeit in den Kammerspielen, habe Statisterie gemacht, mit riesen Augen und Ohren alles aufgenommen, was da auf der Bühne stattfand. Und es waren tolle Schauspieler, wie immer noch. Und dann bin ich nach Bochum gegangen und die haben mich mit Kusshand genommen. Also es liegt überhaupt nicht daran, ob man gut, schlecht oder was weiß ich was ist, sondern auch, ob man in eine Gruppe hineinpasst, ja, in einer Schauspielschule.
Und wann war Ihr Vater dann mit Ihrer beruflichen Entscheidung versöhnt?
Als ich dann sozusagen die ersten Aufführungen gespielt habe und er dann auch schauen konnte und auch seine Freunde und gesagt, hör mal, aber deine Tochter ist ja gar nicht so schlecht. Ja, das fand er dann auch ganz gut.
Ja, Alternative für Sie war immer Medizin? Oder nicht immer,
eine Zeit lang? Mhm, ja, aber ich wollte auch mal, als ich jung war, ich wollte auch mal Pilot werden und ich wollte auch mal Biologie und natürlich auch in den Busch und irgendwie dort natürlich als Medizinerin arbeiten, nicht irgendwo in einem Krankenhaus hier in Deutschland oder so. Es hat da immer so einen fantastischen Beigeschmack. Und aber ich habe wirklich mal eine Krise gehabt, weil ich immer sehr aufgeregt war, immer großes Lampenfieber hatte und da habe ich gedacht, ich muss den Beruf aufgeben und wollte tatsächlich nochmal Medizin studieren. Aha. Aber dann kam ein schönes Angebot und dann habe ich...
Wie sah diese Krise aus? Sie konnten nicht auf die Bühne oder
ich war
nur
vorher,
unter großen Schmerzen?
Schmerzen nicht, aber ich war so aufgeregt. Ich hatte solche Herzklopfen und dass ich fast in Ohnmacht gefallen bin und niemand hat es gemerkt.
Aha. Wie haben Sie das weggekriegt?
Ich habe dann so Übungen gelernt, um mich zu entspannen und ich hatte Gott sei Dank auch, wie Judith jetzt sagt, Kollegen, die mich an die Hand genommen haben und mir auch ein bisschen geholfen haben, einfach zu mir zu finden und an mich zu glauben.
Und diese Panik ist dann dauerhaft weggeblieben oder müssen Sie immer noch damit rechnen, dass die manchmal kommt?
Nein, diese Panik ist Gott sei Dank vorbei, aber ich bin immer nervös. Ich stehe vor jeder Aufführung, habe eiskalte Hände und jetzt in diesem Fall fasse ich die Hände von meinem kleinen Enkelkind Anastasia an und wir geben uns beide Kraft. Und die eine hat gesagt, wir schaffen das.
Sie haben unfassbar viele Theaterstationen hinter sich gebracht, wobei ich gar nicht genau weiß, wo Sie Ihre erste Rolle gespielt haben. War das Bochum oder war das Recklinghausen?
Erste Rolle habe ich gespielt im Schauspielhaus Bochum, als ich noch auf der Schauspielschule war. Und
wissen
dann,
Sie noch, wen Sie gespielt haben?
Fräulein Koch-Pinneberg.
Aha.
In Moral von Ludwig Thoma.
Okay. Eine große Rolle?
Nein, eine kleine Rolle, eine sehr schräge Figur.
Recklinghausen dann, eine größere Rolle?
Recklinghausen, nein, das war auch noch, also praktisch der Abschluss von der Schauspielschule. Da haben wir im Sommernachtstraum eine Kollegin und ich von der Schauspielschule die Amazonen der Titania gespielt. Aha. Und die Elfen.
Okay.
Bei Zettels Verwandlung dann, da war ich die Bohnenblüte.
Und die erste große Rolle, die erste große Hauptrolle, die Sie auf der Bühne gespielt
war
haben?
War dann in Trier in meinem ersten Engagement. Da habe ich dann Nora gespielt und Jenny in Drei Groschen, Oper, ja, Ibsen und Julie in Dantons Tod. Und also fällt mir jetzt nicht alles
klingt
so ein.
Klingt so, als sei theatertechnisch gesehen Trier dann schon auch der Durchbruch bei Ihnen gewesen sei, wenn Sie so viele Hauptrollen auch gespielt haben.
Wenn man
haben.
Sowas sagen kann, war Trier, in Trier war ich sozusagen eine erste Schauspielerin, gleich.
Dann kam
Göttingen, Deutsches Theater, da ging es so weiter dann.
Und Hannover?
Hannover, da bin ich mitten im Engagement raus, um ans Schauspielhaus in Hamburg zu wechseln.
Okay.
Und ich muss auch sagen, dass Dr. Kreppel mich damals rausgelassen hat. Das war eine große Überraschung, weil das ist nicht üblich. Ja.
Hat sich Hamburg gelohnt?
Hamburg hat sich nicht gelohnt, weil es ein, wir haben die Kassette von Sternheim gemacht, wo ich die Fanny Krull gespielt habe, mit tollen Schauspielern auf der Bühne, aber es war kein Erfolg. Mhm. Und das zweite Stück, was ich spielen sollte, da waren die Rechte noch nicht klar. Und dann haben die Rechte Boy Gobert und das Thalia bekommen. Ich konnte die Rolle nicht spielen und war sozusagen wieder raus aus dem Engagement.
Was kam dann? München, Zürich?
Danach habe ich frei gearbeitet. Und dann war ich in New York, habe meine Musical-Ausbildung gemacht, habe als Gast gespielt am Schauspielhaus in Zürich, am Volkstheater in Wien, in Frankfurt, in überall so. Ja?
Diese Entscheidung, festes Engagement letztlich aufzugeben und frei zu arbeiten, war das ein Schritt in die Unwägbarkeit auch?
Das ist ein Schritt in die Unwägbarkeit, aber ich wollte noch einmal fest gehen und habe mich verpflichtet, zu Roberto Ciulli ins Mülheimer Theater an der Ruhr zu gehen. Ich war Mitgründungsmitglied dieses Theaters, habe aber festgestellt nach 2 Monaten, dass das nicht meine Arbeitsweise sein kann und habe ihn gebeten, meinen Vertrag wieder aufzulösen. Okay. Und das hat er gemacht.
Was ist der Preis dafür, dass man so viele Engagements an so vielen Stellen hat, an so vielen Orten hat, dass man nirgendwo sesshaft wird?
Der Preis ist das Privatleben, was natürlich darunter leidet, weil man kann sich kein soziales Netz aufbauen. Beziehungen gehen oft kaputt daran. Aber meine Mutter hat schon immer gesagt, dich. Jetzt benutze ich ein Wort, was man nicht mehr sagen darf, aber dich haben die Zigeuner im Galopp verloren. Okay. Also du bist sowieso immer unterwegs gewesen. Und andere sagt, du hast immer den Koffer in der Hand. Also das gehört zu meinem Leben sowieso dazu. Und insofern war es richtig, so
und
zu leben.
Zu ihrem Leben gehörte dann auch früh als zweites Standbein sozusagen das Fernsehen. Sie haben sehr viele Fernsehgeschichten gemacht. Und Tina Turner, die Sie wo gesehen haben, Frau Ziegler?
In der Waldbühne in Berlin in einem Konzert. Und ich war hingerissen, weil es eine Frau, die so viel Energie mitbringt und unglaublich toll war.
Kommt da jetzt nicht auch ein Tina Turner Musical
genau,
raus?
Genau, ja. Die Stage, für die wir ja auch hier arbeiten, macht das Tina Turner Musical in Hamburg. Und ich bin als Abgesandte von Anastasia hingeschickt, aber auch auf eigenen Wunsch. Ich wollte da gerne hin. Und schau mir das dann an, am 3. März. Bin sehr gespannt.
Wir wollten ein bisschen über Ihr zweites Standbein sprechen, über die Schauspielerei vor der Kamera, als Fernseh- und als Filmschauspielerin. Sie haben ganz verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Tatorts auch. Das geht, glaube ich, in die 80er Jahre zurück. Da hieß der HR-Tatortkommissar Karl-Heinz von Hassel.
Genau. Da habe ich 3, glaube ich, gemacht mit ihm. Habe aber auch für München gemacht und für Berlin. Jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wird eigentlich das Spektrum eingeengt, in dem ich arbeiten darf. Und das finde ich ein bisschen schade.
Woran liegt das?
Ja, naja, du machst 3-mal irgendwas gut. Also so eine Figur, die brillant ist, irgendwo Antagonistin. Ja. Einen Biss hat und und dann wirst du immer so besetzt.
Ach so, okay. Nee, ich dachte, dass einfach, das gilt für Männer wie Frauen, ab einem bestimmten Lebensalter
das ist noch eine andere
Rollen
Sache jetzt.
Wegfallen, weil man natürlich da nicht mehr glaubhaft besetzt wird.
Ja, klar, also die Geliebte werde ich jetzt nicht demnächst nicht mehr so spielen, so oft, glaube ich, wenn überhaupt. Und natürlich habe ich jetzt ein Loch sozusagen, was entsteht, was andere Kolleginnen viel früher hatten, schon mit 50, 55. Ja. Und bei mir kommt jetzt noch dazu, dass ich eigentlich auch aus eigenem Wunsch ein Jahr lang gar nicht gedreht habe, nämlich von 16 auf 17. Und dann habe ich wieder Musical gemacht und jetzt soll es so langsam wieder losgehen. Okay. Aber bis man dann in den Produktionen und Redaktionen begreift, dass ich auch wieder frei bin zum Drehen, das dauert dann auch nochmal. Und vielleicht mache ich dann schon wieder ein Musical, ich weiß es nicht.
Sie haben auch schon länger her, mal unser Lehrer Dr. Specht gemacht, Robert Artzorn.
Mit Artzorn, ja.
Sie strahlen so.
War ja, das war schön.
Schöner, angenehmer
Dreh? Ach ja, ein unheimlich netter Kollege. Und ich spielte Paula, seine Geliebte, in Potsdam.
Azorn hat vor Azorn hat vor einem Jahr etwas ganz Besonderes gemacht. Mhm. Er hat in einem Interview gesagt, Punkt 1, ich höre mit der Schauspielerei auf. Punkt 2, ich mache auch keine Lesungen mehr, nichts mehr dergleichen und ziehe mich komplett ins Privatleben zurück.
Hat er?
Hat er. Wie finden Sie das?
Das ist eine Entscheidung, die muss man akzeptieren. Das ist schade, weil er war ein guter Typ vor der Kamera, dass er nicht mehr Theater spielte. Diese Entscheidung hat er schon vor Jahren getroffen, weil er sagte, ich mache das nicht mehr. Ist mir zu viel Arbeit, zu viel Aufregung, zu viel Nerven. War auch eine Entscheidung, die er auch durchgehalten hat. Und ja, schade drum. Aber er hat ja einen Sohn, der führt das fort.
Ist es vielleicht deshalb auch eine gute Entscheidung, weil andersrum, du wirst älter und dann wirst du gar nicht mehr besetzt. Das ist ja ganz blöd.
Gut, also Ruth-Maria Kubitschek hat zum Beispiel auch gesagt, als sie 80 war, so jetzt höre ich auf, ich habe keine Lust mehr immer zu warten darauf, dass man mich fragt, ob ich kann. Die Sachen, die ich mir selber geschrieben habe, sind jetzt alle gedreht worden und ich höre jetzt auf. Ich bin in einer anderen Situation. Ich bin eher, wenn man so sagen will, ein Gebrauchsschauspieler für das Fernsehen oder auch für das Theater. Ich bin immer bereit, wenn es was gibt, was mir Freude macht, das dann auch zu tun. Aber ich habe die Entscheidung für mich getroffen, dass ich nicht mehr alle Sachen mache, auch um Geld zu verdienen. Weil ich habe ja jetzt eine Rente.
Ach, schön.
Und das ist ja auch nicht so schlecht, ja, so ein bisschen was zu haben. Und nur noch das mache, worauf ich wirklich Lust habe.
Die Schauspielerin Daniela Ziegler ist heute Vormittag bei uns. Also die Frau, die aktuell in Stuttgart Musical spielt. Anastasia seit Mitte November und ich glaube noch bis Ende April.
Bis 30. April, das ist meine letzte Vorstellung.
Und dann?
Und dann wird man sehen. Es gibt Gespräche, es gibt auch etwas, was schon festliegt, worüber ich aber nicht reden darf. Ganz schwierig in so einer Sendung wie heute.
Okay.
Aber ja.
Reden dürfen Sie über eine Geschichte, die lange her ist, die Sie mal gemacht haben im Fernsehen. Der Fürst und das Mädchen mit dem weltberühmten Maximilian Schell. Mhm. Wie haben Sie den in Erinnerung?
Als schwierigen Menschen. Als Oscar-Preisträger, was er aber auch gerne
gezeigt hat
und vor sich her trug. Und aber auch als großartigen Kollegen beim Spielen. Ja.
Ein Freund der Frauen auch?
Olala, ja.
Ja?
Ja.
Was
ja,
heißt
ja.
Olala,
das
Frau Ziegler?
Das will ich jetzt nicht weiter ausführen,
okay.
Aber nein, das war ein toller Mann. Und wir haben die Geschwister fürchterlich, wie ich es genannt habe, gespielt. Nämlich er war der Fürst und ich war die Fürstin, okay. Seine Schwester. Und wir waren die Kontrahenten, was eben die Holding anging. Also das Ganze drumherum, dieses Umfeld der Familie.
Hatten Sie da eigentlich viel Text?
Manchmal ja, manchmal nein. Kam drauf an.
Ich frage deshalb, das ist die allergrößte Hochachtung, die ich gegenüber einem Schauspieler oder einer Schauspielerin habe. Diesen zum Teil Mammuttext, nehmen Sie Faust 2, irrsinnig viel Text, schwierig, zum Teil unverständlich. So Interest zu haben, dass man es immer abrufen kann.
Naja, man hat ja eine gewisse Zeit, um das zu erarbeiten. Und man lernt anders. Also, Entschuldigung, ich muss mal gerade husten.
Ach so, ja. Passt es?
Das waren die Zigaretten von früher.
Von ganz früher, wobei Sie...
Von ganz früher.
Sie haben ja gesagt, das ist ja Jahre her, dass Sie aufgehört
haben.
Ja,
ich war 33, als ich aufhörte.
Okay. Also, wir wollten darüber reden, dass es nicht ganz einfach ist, so unfassbar viel Text sich zu merken und den immer abrufbereit zu haben. Hat es bei Ihnen, bei den vielen Rollen, wir waren vorhin bei Trier und was Sie da alles gespielt haben, hat es bei Ihnen immer funktioniert?
Gott sei Dank, ja. Also ich habe fast nie eine Soufflöse gebraucht. Also ich lerne anders und viele Kollegen lernen anders, als wenn man sich hinsetzt und Zeile für Zeile auswendig lernt. Man lernt emotional.
Ja.
Man lernt mit den Aktionen, die man auf den Proben macht. Also damit setzen sich ja auch Gedanken und Texte fest. Und man hat eben 6 Wochen, 4 Wochen manchmal nur oder auch länger Zeit, das immer wiederholbar zu machen.
Okay. Sagen Sie mal, Frau Zegler, wie ist das eigentlich mit so einem Hustenreiz, den Sie jetzt
gerade hatten
und prima halbwegs gut weggekriegt haben? Wie machen Sie das oder wie haben Sie das früher auf der Bühne gemacht?
Das ist schwierig und ich habe hier in Stuttgart zum Beispiel sehr zu kämpfen mit kleinen Schleimgeschichten, die sich auf die Stimme setzen. Aha. Da muss man zwischendurch mal kurz schlucken oder drüber gehen.
Geht das beim Singen?
Beim Singen ist es noch schwieriger natürlich als beim Sprechen. Beim Sprechen sind dann eben mal drei Wörter unklar. Ja. Aber beim Singen ist natürlich blöd, ja. Jetzt aber bisher hat es, ich klopfe jetzt mal hier auf Holz, immer geklappt.
Gibt es ansonsten irgendwie gerade auf der, wenn wir gerade dabei sind, auf der Bühne bestimmte Dinge, die ganz schrecklich sind, dass man, also in Ihrem Fall ja nicht, weil Sie haben den Text nie vergessen. Oder doch?
Es gab einmal eine Vorstellung, wo mir überhaupt nichts mehr einfiel.
Bitte?
Wo ich ein Blackout hatte. Ja, okay. In einer Premiere in Hamburg.
Das
möchte man nicht nochmal erleben.
Und dann?
Und ich habe unterbrochen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt was man nicht tut. Tut mir leid, aber ich habe einen totalen Blackout. Ich komme nochmal, ich fange nochmal an.
Und dann
kam ich und es war wieder so. Und ich habe mich dann aber irgendwie eingeholt mit dem Souffleur zusammen und dann war es so, als wäre nie was gewesen.
Aha.
Bis heute weiß ich nicht, was der Grund dafür war und es war natürlich eine grauenvolle Situation.
Wie hat das Publikum reagiert?
Ganz toll.
Aha.
Die haben erstmal applaudiert, als ich unterbrochen habe und mich entschuldigt habe. Und nach der Vorstellung bei der Premierenfeier habe ich das Publikum gefragt, ob ich ihnen den Monolog, es fiel ja ein ganzer Monolog auch aus, vorher schon, weil das war vorher schon wohl diese Einschränkung, ob ich ihnen den nochmal aufsagen darf, weil da so viele schöne Informationen drin sind und ein so schöner Text ist, dass ich sie nicht nach Hause gehen lassen möchte, ohne dass sie den erlebt haben. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich das gemacht.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich habe mein Buch dabei, falls nochmal was passiert. Aber ich habe es natürlich nicht gebraucht. Und die Menschen waren ganz herzlich und begeistert.
Wie haben die Kollegen und wie hat der Regisseur reagiert? Wissen Sie das noch?
Na, wie der Regisseur reagiert hat, weiß ich nicht, weil der saß irgendwo anders. Aber die
Kollegen... Hinterher.
Ja, naja, die sagen dann, ist alles okay, es war überhaupt nicht so schlimm, es war furchtbar schlimm, ja. Die Kollegin Uli Meier aus Wien, die hat dann, als sie merkte, jetzt kommt nichts mehr von mir, irgendwann angefangen, einfach weiterzuspielen. Und natürlich ist das in einer Premiere für die Kollegen ganz schrecklich, weil du machst ja denen sozusagen auch ihre Möglichkeit zum Erfolg kaputt.
Kennen Sie eigentlich auch im Theater, auf der Bühne, den Moment, wo man mit einem Kollegen eine extrem traurige, tragische Szene spielen muss oder spielen soll? Und das Ganze plötzlich furchtbar komisch wird und man die Tragik nicht aushält.
Ja, das kennt man, wo es überkippt und ins Gegenteil umschlägt und man fast einen Lachanfall bekommt. Es gibt aber auch Situationen, wo man eigentlich eine Szene, die sehr tragisch und traurig ist, immer gut gespielt hat und geformt und geführt und wo einen plötzlich die Emotion übermannt, aus irgendwelchen Gründen, was auch immer es ist. Entweder ist es der Partner, der einem plötzlich etwas gibt, wo etwas passiert in einem, dass man das nicht mehr halten kann. Oder es ist eine eigene Situation, in der man sich gerade befindet und wo einem das dann entgleitet und man wirklich in einer äußerst traurigen, dramatischen Situation sich befindet. Und dann muss man versuchen, das hineinzunehmen in die Rolle, also bloß nicht dann irgendwie versuchen, dagegen anzugehen, sondern damit sozusagen arbeiten.
Gestern habe ich Sie auf YouTube gesehen und zwar in einer ganz anderen Rolle bei Alfred Biolek, in dem Sie ein Huhn zerlegt haben, Alfredissimo. Wie war es bei Alfred Biolek?
Na, nett war es, mit dem war es immer nett. Man hat schön Wein getrunken beim Kochen und hat sich gut unterhalten.
Sie haben ein riesiges, nacktes Huhn zerlegt.
Hühner sind meistens nackt, wenn man sie zerlegt.
Ja.
Aber ich habe mir dabei in den Finger geschnitten, darauf wollen Sie doch hinaus. Nein,
das habe ich nicht gesehen.
Ach so,
vielleicht wurde das rausgeschnitten.
Nein,
also
das war
drin,
das war so. Und dann hat man schnell noch ein kleines Pflästerchen drum gemacht, weil das wäre ja sonst... ich habe meinen Zitronen-Knoblauch-Huhn gemacht, das sehr lecker ist.
Ihr Klassiker?
Nee, das habe ich halt da einmal gemacht und dann haben alle immer danach nach dem Rezept gefragt, weil es wirklich gut schmeckt. Und mit Lichter und Lava habe ich dreimal, glaube ich, gekocht, auch mit Johann schon vorher, als er noch den Fröhlichen Weinberg gemacht hat. Aha. Mit Ulrike Nerath. Habe ich auch schon zweimal gekocht. Und da ist mir auch was passiert. Da habe ich nämlich eine Mascarpone-Creme machen müssen und Aha. die sollte ich dann in den Kühlschrank stellen. Und da war aber dieses Gitter nicht ganz gerade und dann fiel mir die ganze Schüssel mit der Mascarpone-Creme okay. runter und wutsch durch diese ganze Küche und über mich und über Johann und es war sehr
das
lustig.
Ist auch, das ist auch so gesendet worden.
Ja, weil es Teil davon zumindest, die Kamera schwenkt dann natürlich weg und Johann verkroch sich in der Ecke und sagt immer nur um Gottes Willen, nein, da, um Gottes Willen. Und der Lava kam und der Lichter kam mit einem Tuch und sagte, komm Mädchen, mal ein bisschen wegwischen hier, ne? Wie siehst du denn aus, das geht doch nicht vor der Kamera. Also es war eine sehr witzige Situation.
Gute und gesunde Ernährung, wichtig auch heute für Sie?
Ja.
Sie kochen auch selbst?
Ich koche auch selbst in dem Apartment, in dem ich wohne. Die ersten zwei Monate habe ich hier im Hotel gewohnt und da hat mir das schon gefehlt, dass ich nicht kochen kann. Aber manchmal habe ich auch, wenn man so jeden Tag eingespannt ist, habe ich dann auch keine Lust dazu. Ja. Muss ich gestehen.
Auch Fastfood dann alternativ?
Nee, Fastfood nicht, aber ich versuche irgendwas zu kriegen, was dann doch einigermaßen okay ist. Und mir schmeckt das auch gar nicht, ja. Mhm. Also ich esse in einem halben Jahr mal einen Burger oder sowas. Pommes mag ich auch nicht so gern. Ich esse dann Salat und Gemüse und irgendein schönes Fleisch, also ein gutes Fleisch. Esse auch ganz gerne mal Fleisch. Mhm. Dann auch mal wieder drei Monate gar nicht. Fisch kriegt man hier eher nicht so gut. Außer in der Markthalle. Schon, ja, da war ich auch schon essen.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber egal.
Mhm, ja. Also, nee, ich versuche das schon, ja.
Machen Sie noch Yoga?
Ab und zu mache ich Yoga. Wir machen auch jeden Tag ein Warm-up vor der Vorstellung, wo auch Yoga-Teile mit drin sind. Und jetzt haben wir auch ein Angebot, dass wir eine Yogastunde bekommen pro Woche als Ensemble. Und da werde ich mich natürlich eintragen.
Was passiert ansonsten in diesem Warm-up?
Naja, körperliches Warm-up, dass man sich dehnt, dass man weich wird, dass man aktiviert ist. Für die Show und dann kommt das Vocal Warm-up. Das sind also Gesangsübungen, die wir in der Gruppe gemeinsam machen mit dem musikalischen Leiter des Abends am Klavier.
Sie können ja wunderbar sich auf bestimmte Dialekte einstimmen. Also mir ist es vorhin aufgefallen, erstmal bei Johann Lafer, der kommt aus Österreich.
Der ist Steirer, ja.
Steirer?
Ja.
Die reden noch ein bisschen anders als die Wiener?
Ja, aber ganz anders, ja.
Wieso?
Aber das kann ich jetzt nicht nachmachen. Also da gibt es natürlich so Verfärbungen und Verformungen, wie bei uns auch in den Dialekten.
Okay, dann der andere war Lichter, der kommt irgendwie aus dem
Rhein. Aus Köln, der kommt, das kann ich ganz gut nachmachen, glaube ich, ja. Und gerade jetzt in der Fasnachtszeit, ne, da ist das ja von Wert.
wie ist es, apropos Fasnachtszeit, hessisch ganz groß?
Ich bin
groß.
Ein Prinzenkind, mein Vater war... Oder mein Baba war Fasnachtsprinz.
Echt?
Ja, 1951, da war ich 3 Jahre oder 4 Jahre alt oder so. Oder 52, ja, in Offenbach.
Und Sie sind dann später auch auf diese ganzen Karnevalsveranstaltungen mitgenommen
worden?
Als
Kind vor allem habe ich das geliebt. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich anfing, Theater zu machen. Weil dann habe ich mich lieber verkleidet für die Bühne und mochte Fasnacht überhaupt nicht mehr.
Okay, dann jetzt sind Sie seit einem Vierteljahr in Stuttgart. Noch bis Ende April und haben sich auch das Schwäbische angeeignet?
Nein, das habe ich ein bisschen von einem meiner Großväter gelernt, der immer Heidigsblechlig gesagt hat.
Wo kam der her?
Der war geboren in Ulm, aufgewachsen, wie er immer sagt, in Geppingen. Und die Urväter waren aus Bad Boll von der Alb.
Elbler.
Ja.
Okay.
Und so aus der Gegend da halt. So ein bisschen kann ich das, wenn ich üben kann, dann kann ich es ganz gut. Aha. Aber so auf Anhieb gelingt mir manches auch nicht so gut.
Wie ist es Berlin, die Stadt, in der Sie seit, glaube ich, Mitte der 90er Jahre leben? Mhm. Haben Sie sich diesen Idiom
Da kann ich auch, aber lass ich lieber bleiben. Also das finde ich immer so ein bisschen, für eine Frau ist das eher so ein bisschen
also drollig. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, also Berlin, klar, die Hauptstadt und große Tradition, aber eigentlich ist es ein bisschen zu laut und vielleicht auch ein bisschen zu prollig.
Naja, also ich sage immer, Berlin hatte früher die Bezeichnung Herze, Schnauze mit Herz. Und ich habe dann mal gesagt, heute ist es nur noch Schnauze. Das Herz ist leider abhanden gekommen, ein bisschen. Okay. Ja. Die Stadt hat sich sehr verändert und ich fühle mich auch nicht mehr ganz so wohl da. Aber sie ist natürlich die interessanteste Stadt in Deutschland nach wie vor, vor allem was Kulturelles anbelangt.
Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung. Stehen Sie heute Abend wieder auf der Bühne,
ja, klar.
Anastasia?
Ja.
Ja.
Mhm.
Wie überbrücken Sie jetzt die Zeit bis heute Abend? Ist das irgendwie ritualisiert, dass Sie da immer bestimmte Dinge machen?
Ritualisiert ist, was ich kurz vor der Show mache, dass ich mich noch einmal kurz hinlege, Füße hoch, dass ich zu einer bestimmten Zeit etwas esse. Heute werde ich ein bisschen Schlaf nachholen, weil ich sehr früh aufstehen musste.
Wegen uns?
Wegen, ihretwegen, ja.
Okay.
Aber ansonsten gibt es bis 4 Uhr gehört der Tag mir, ab dann.
Okay.
Gehört er der Vorstellung.
Und ansonsten ganz zum Schluss, 6. Mai, Stuttgart Renitenztheater mit Ihnen. Was machen Sie da?
Wir waren schon mal im März letzten Jahres im Renitenztheater mit dem Abend Altsein für Anfänger, alles halb so schlimm.
Mhm.
Das ist ein Abend, der Titel sagt es schon, über das Altsein, das Älterwerden. Und mein Partner ist Helmut Baumann, der ehemalige Intendant des Theaters des Westens. Wir haben viel zusammen gemacht früher und machen jetzt diesen gemeinsamen Abend. Er ist 80, ich bin 70 und wir können beide über bestimmte Dinge schon reden.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.